Ja, ihr dürft schon mal aufschlagen, Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt, Es gibt ja viele Leute, vielleicht sind euch diese Leute auch schon begegnet, die sagen, ich lebe nach der Bergpredigt. Schon mal gehört? Und ich sage denen immer viel Spaß. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da heißt es nämlich zum Beispiel, du sollst nicht töten, sagt Jesus. Es steht geschrieben, ich aber sage euch, wenn du einen anderen schon als Narr betitelst, hast du ihn schon getötet. Oder du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, nur schon eine andere Frau zu begehren, anzublicken, anzustarren, ist schon Ehebruch. Also so oberflächlich gesehen wäre es einfacher zu sagen, ich lebe nach den 5 Büchern Mose, als ich lebe nach der Bergpredigt, ja. Wir haben das letzte Woche bereits gesehen, wie das zu verstehen ist. Und ich möchte euch echt gerne diese Hausaufgabe mitgeben, diese Predigt mal zu hören oder anzuschauen. Das könnt ihr über die sozialen Medien und über unsere Homepage machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jesus weicht nämlich das Alte Testament nicht auf, sondern er sagte, ich habe es erfüllt. Und im Blick auf das Alte Testament oder im Blick auf die Gebote gibt es 3 Fehler, die Menschen häufig machen. Das eine ist Gesetzlichkeit. Also ich folge dem Buchstaben. Und das ist ein gewaltiger Krampf. Vielleicht habt ihr schon solche Christen kennengelernt, vielleicht warst du auch selbst mal in so einer Phase drin gewesen. Dann gibt es etwas, ein anderes Wort, das nennt sich Gleichgültigkeit. Also nach dem Motto, ist eh alles Gnade. Brauchen wir nicht mehr alles Testament, vergiss es, ist doch alles Gnade. Und dann gibt es noch ein drittes, das ist Gottlosigkeit. Zu sagen, hey, damit habe ich überhaupt nichts am Hut. Wozu Gott, ich habe meine eigenen Gesetze. Aber bei allen 3 Lebensstilen, die wir hier sehen, gehen wir am Ziel vorbei. Nämlich Gesetzlichkeit blockiert uns den Weg zu Jesus. Also das sind lauter Bum, 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 und es steht alles im Weg. Ich komme gar nicht frei zu Jesus. Gleichgültigkeit bringt uns weg von Jesus. Und Gottlosigkeit hält uns einfach fern von Jesus. Der Schlüssel da nochmal, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus Kapitel 5, Vers 17, ich habe das erfüllt. So. Und weil Jesus das erfüllt hat und ich kann es eigentlich gar nicht erfüllen, komme ich jetzt zu Jesus und dann bist du bei Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Das ist sozusagen schon fast der erste Satz aus der sogenannten Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist. Was nichts anderes heißt, ich muss gar nichts leisten. Ich muss nichts bringen und ich kann nichts bringen. Ich komme leer zu Jesus und sage, Jesus, du hast es erfüllt. Und deshalb komm du zu mir, vergib mir, mach mich neu. Und dann heißt es in Jeremia 31, Vers 33, ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde es auf ihr Herz schreiben. So, und aus dieser inneren Überzeugung heraus und aus dieser Kraft heraus gehe ich die Dinge an. Das ist der Schlüssel. Und das ist der Schlüssel, der immer wieder durch die ganze Bergpredigt hindurchkommt. Deswegen kannst du immer wieder vorne den Schlüssel ansetzen und das machen. Und das sehen wir heute an einem der Themen, die Jesus jetzt der Reihe nach anspricht. Und wir werden jetzt, und das werdet ihr jetzt auch merken, wir haben es auch angekündigt, ein Thema vorziehen, nämlich das, wo es um Ehebruch geht und da, wo es um Töten geht, das wird nächste Woche dran kommen. Und darum möchte ich euch diesen Text jetzt einfach mal vorlesen. Matthäus Kapitel 5, ab Vers 27. Ich habe oben steht 29, also 27. Sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und werf es von dir. Dann ist es besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und werf sie von dir. Und so weiter. Vers 31. Es ist aber gesagt, Wer seine Frau entlassen will, übrigens, Jesus war noch nicht auf diesem ganzen Gender-Zeugs, ja. Also immer, wenn hier steht Frau, gilt das natürlich auch umgekehrt. Versteht ihr? Also, es ist aber weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, ist ein bisschen ungünstiges Wort. Im Griechischen heißt das Porneia und damit sind alle möglichen Sünden im Blick auf sexuelle Unmoral oder sexuelle Affäre gemeint. Der macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. So, und wir so, Schluck, was ist denn das für ein Text für einen Sonntagmorgen? Das ist halt das, wenn man so Vers für Vers durch die Bibel lehrt, ja? Beim oberflächlichen Durchschauen wusste ich, okay, heute sprechen wir über sexuelle Unmoral, über Ehebruch, über Scheidung oder Wiederverheiratung. Also das ganze, ganze Programm, also die nächsten 2 Stunden sind gesichert. Und einige haben vielleicht im Vorfeld gedacht von euch, ah, mal schauen, was der dazu zu sagen hat. Ja, und dann steht, dann könnt ihr dann so mit dem Daumen, also so machen. Und einige, die heute halt eben nicht hier sind, die haben sich halt gesagt, okay, mal schauen, wie ich den Sonntag verbringe. Irgendwo draußen, nicht in der Chapel. Aber ich muss euch alle enttäuschen. Ich halte heute keine Abhandlung über Scheidung und Wiederverheiratung. Das hatte ich eigentlich vorgehabt. Aber es geht im Kern eigentlich um was anderes. Ich möchte aber kurz was zu dem eigentlichen Thema sagen. Es ist ein schwieriges Thema. Nur so viel mal. Also, Sexualität an sich ist ein Geschenk Gottes. Punkt. Aber sexuelles Verlangen kann auch eine Geißel sein. Ehe ist ein Geschenk. Ehebruch ist tragisch. Und bei diesen Themen braucht es unwahrscheinlich viel Seelsorge, Bereitschaft und Vergebung. Scheidung ist immer schmerzhaft. Und hier und da scheint es auch wirklich keinen Ausweg zu geben. Hier gibt es Leute, auch hier in der Gemeinde, die haben echt gewaltige Ehekrisen. Die haben sogar mit Scheidung zu kämpfen, vielleicht auch in der Vergangenheit mit Folgen der Scheidung oder mit dem Thema Wiederverheiratung. Wir stehen mit beiden Beinen in der Welt und wir sind Teil dieser Welt. Wir sind nicht irgendwie abgehoben, sondern wir sind Teil des Ganzen. So, und vielleicht gibt es hier tatsächlich Leute, die sagen, ich erwarte, Roland, dass du jetzt mal richtig Feuer unter dem Kessel machst. Jetzt will ich mal sehen, ob sich das lohnt, hier Teil dieser Gemeinde zu sein. Ja? Aber wisst ihr, Jesus hält keine Abhandlung über das Thema. Jesus spricht kurz darüber, aber er hält keine Abhandlung über das Thema. Er sagt lediglich in Vers 31, vielleicht hier nochmal zurück, Vers 31, es ist aber gesagt, steht übrigens in der Bibel, 5. Mose 24, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, also Porneia, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer einen Entlassenen heiratet, also dritte Person, da kommt noch eine dritte Person in diese Tragödie mit rein, nämlich die wieder heiratet, den, der vorher im Ehebruch war, ist dann auch Teil dieser Tragödie, begeht Ehebruch. Und auf der anderen Seite oder an einer anderen Stelle ergänzt Jesus noch in Matthäus 19, Vers 7, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Und genau das ist der Punkt, warum Beziehungen zerbrechen. Herzenshärtigkeit, harte Herzen. Und man fragt sich, was ist passiert? Was ist passiert? Ich meine, ich habe mir schon viele Trauungen vorgenommen. Wer war schon bei euch auf mehr als 10 Hochzeiten? Bitte mal Hand hoch. Kennt ihr alle, oder? Dann stehen sie da vorne total verliebt und schauen sich an, haben über 20.000 Euro in das Fest rein investiert und haben richtig voll mit alles dran gehängt. Das Brautkleid hat allein 5.000 Euro gekostet und sie stehen da vorne, die Ringe werden ausgetauscht und nichts kann sie trennen und sie stehen noch da vorne und bekennen, bis dass der Tod euch scheide. Das ist schon gewaltig, oder? Was ist passiert? Und dann steht die vielleicht 4 Jahre oder das, manche auch dieses 7. Jahr, ja, kennt ihr das verflixte 7. Jahr? Vielleicht im 7. Jahr stehen sie dann da und es ist nichts mehr zu retten. Sieht dann so ungefähr so aus, ja? Sie spielt mit dem Handy, nein, sie hat ein Taschentuch. Und man fragt sich, was ist passiert? Wisst ihr, was passiert ist? Zeit ist ins Land gegangen. Es ist eine Zeit passiert. Und aus diesen weichen Herzen, aus diesen heißen Herzen sind harte Herzen geworden. Und was hart ist, kann zerbrechen. Nimm mal so einen Flummi, ich wollte eigentlich heute mal einen Flummi mitbringen, den kannst du hier hinschmeißen, der geht nicht kaputt. Oder wenn du irgendwas auf den Boden schmeißt, ist es kaputt. Was hart ist, ja. Und das ist nicht über Nacht gekommen. Das Stichwort heißt langer Weg. Und ein langer Weg beginnt immer mit dem ersten Schritt. Wenn du aufs Matterhorn klettern willst oder auf die Zugspitze, dann beginnt der Weg mit dem ersten Schritt schön im Tal unten an den Bächen vorbei, wunderbar, ganz easy. Und das Ziel ist das Gipfelkreuz da oben. Das ist ein positives Ziel. Mit den Worten, ich aber sage euch, sagt Jesus, das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, einfach so abzuhaken mit befolge ich. Oder da bin ich so weit weg davon. Oder vielleicht, ich bin ja nicht verheiratet, betrifft mich nicht. Vielleicht 50% der Leute, die hier sitzen. Aber wisst du was? Das ist eigentlich schon das Gebot gebrochen. Wenn du diese Denke hast. Und das will ich erklären. Das ist nämlich das Problem mit Gesetzlichkeit. Das Problem mit Gesetzlichkeit ist, ich sehe nur das Gesetz, das Gebot, du sollst nicht, nimm mal dieses eine da, nächste Woche haben wir noch ein paar andere, ich sehe nur das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen und alles drumherum lasse ich laufen. Aber die Reise zu dem Ziel beginnt schon weit vorher. Das versucht Jesus klarzumachen. Der Ehebruch ist nicht einfach dann, wenn er faktisch ein Ehebruch ist, sondern er beginnt schon viel, viel früher. Er beginnt mit dem ersten Schritt. Vers 28 nochmal. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen mit ihr in seinem Herzen. Also, es beginnt wo? Es beginnt mit dem Auge. Es geht weiter in den Kopf. Es rutscht ins Herz. Und es gibt eine Handlung. Banales Beispiel. Schaut euch mal das Bild an. Das ist mir irgendwie eingefallen, als ich die PowerPoint schon fertig hatte. Wir hatten vor ein paar Tagen irgendwie in einer Doku das gesehen, dass Knöchel von Frauen Männer erregen. Okay? Deswegen werden die Knöchel, deswegen gibt es, ist die Mode jetzt, dass man Hosen kürzer trägt und keine Socken und so weiter. Und das ist irgendwie, ja. So, und jetzt könnte es sein, das betrifft jetzt vielleicht eher die Männer, du guckst, cool. Und die Blicke gehen höher und da passiert plötzlich so ein Gedankenkarussell, geht da ab. Ja? Und jetzt kommt dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Sagst du, ja, und was hat das damit zu tun? Ja? Aber Jesus will klar machen, es beginnt so harmlos mit den Knöcheln einer Frau, vielleicht, ja? Es erzeugt vielleicht irgendwas. Und deswegen kommt Jesus mit so einer ganz krassen Lektion, diese Aussage hier in Vers 29. Setz alles daran, dein Auge zu schützen. Setz alles daran, deine Hände zu schützen. Vielleicht den Zeigefinger auf der Maus zum Beispiel. Ja? Setz alles daran, da wirklich auch Aufmerksamkeit hinzusetzen. Achtung, Gesetzlichkeit wäre jetzt was? Genau das, was da steht. Da heißt es, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, was sollst du machen? Abhacken. Gibt es jemanden, der sie schon abgehackt hat? Versteht ihr? Das Gesetzlichkeit wäre jetzt zu sagen, das steht doch da, wortwörtlich. Also Hand abhacken. Es gibt Religionen, da wird das gemacht. Aber das will Jesus gar nicht sagen damit. Jesus will nur die Tragweite aufzeigen, will sagen, Leute, es beginnt eigentlich schon viel, viel vorher. Es beginnt beim beim Gedanken, und was machst du mit diesem Gedanken? Was machst du damit? Dieser Gedanke setzt sich fest und er bewegt mich immer weiter und das führt dann irgendwo in eine Spirale rein. Ja? Das ist der erste Schritt auf einen Weg. David Gussig, der Ausleger, hat mal gesagt, wir sind vielleicht nicht in der Lage, aufkommende Blicke, Gedanken oder Gefühle zu kontrollieren, aber wir entscheiden, wo unser Herz und unser Geist ruhen wird. Oder ein Blick auf das Auge. Es hat mir jemand gesagt, der erste Blick ist keine Sünde. Du läufst also durch die Straßen, du siehst halt eben dann irgendwelche Werbung oder was auch immer. Deswegen guckst du hin, okay, andere Richtung. Und nicht nochmal hingucken, okay? Und jetzt könnte man ja sagen, okay, dann guck lang genug hin beim ersten Mal. Aber das zählt dann auch nicht, weil sobald du schon das Auge zumachst und wieder aufmachst, ist es schon der zweite Blick. Versteht ihr? Also kommt man leicht vielleicht auch wieder in so eine Gesetzlichkeit rein. Also grundsätzlich einfach zu sagen, Jesus will deutlich machen, es beginnt manchmal einfach mit einem Blick und pass auf, was jetzt passiert. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Gibt so ein Lied, Kinderlied, ein Flügsong. Das Thema lautet Moral und Liebe. Jetzt möchte ich euch zwei Figuren vorstellen, zwei Menschen vorstellen. Mal gucken, ob ihr die kennt. Die beiden. Kennt ihr die? Michael Jackson und rechts, das bin ich. Nein. Michael Jackson und David. Was haben die beiden gemeinsam? Hatten die beiden gemeinsam. Okay, sie leben nicht mehr. Die Frisur. Singen. Sie waren Komponisten. Schreiber. Musiker. Wir haben die gleiche Handbewegung hier. Guck. Gleiche Frisur, ganz genau. Wisst ihr, was die gemeinsam haben? Die haben etwas gemeinsam mit unserem Text hier. Vor 2 Jahren, da hatte ich mit Lukas gemeinsam eine Ausarbeitung für seine Schule gemacht. Ihr kennt das ja. Die Kinder kriegen eine Aufgabe und Papa muss helfen. Und er musste was über Michael Jackson machen. Und dann hat er sich ein Lied rausgefischt, das hieß Dirty Diana. Kennt das jemand von euch? 2. Das ist schon lange vor eurer Zeit, ja. Und dann habe ich mich mit diesem Text beschäftigt und dieser Text ist sehr interessant. Da heißt es, sie sagte, er schreibt hier, sie sagte, ich muss nach Hause gehen, denn ich bin wirklich müde, wie du siehst. Aber ich schlafe nicht gern alleine. Warum bekleidest du mich nicht? Und ich sagte, weil mein Schatz zu Hause ist. Sie macht sich bestimmt Sorgen. Diana kam mir näher und sagte zu mir, dass sie heute nur für mich da ist. Bei diesen Worten bin ich zum Telefon gerannt und sagte, Baby, es geht mir gut. Und Diana kam dazu und fügte hinzu, er kommt heute Nacht nicht nach Hause, weil er mit mir schläft. Bei diesem Song machte Michael Jackson auf die Versuchung aufmerksam, mit der Musiker zu tun haben, nämlich die Groupies. Kennst du die? Die Groupies, die sich immer um die Fans, die sich um die Musiker scharen und alles geben, um mit dem Star ins Bett zu gehen. Mit dem hat er viel auch zu tun und zu kämpfen gehabt. Und das war eine richtige, extreme Versuchung gewesen. Was jetzt interessant ist, dieser Text hier hat eine extrem starke Parallele mit Sprüche 7. In Sprüche 7 steht Folgendes, das lese ich euch mal vor. Da schreibt eine Frau Folgendes, darum bin ich hinausgegangen, um dich zu suchen. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe mein Bett mit schönen bunten Decken aus Ägypten gepolstert und mit Parfüm besprengt. Komm doch mit, wir wollen uns die ganze Nacht hindurch lieben und uns bis zum Morgen vergnügen. Mein Mann ist nicht da, er ist auf Reisen und kommt noch lange nicht zurück. Mit diesen Worten reizte und erregte sie den jungen Mann. Er folgte ihr ins Haus wie ein Ochse, der zum Schlachten geführt wird. In sein eigenes Verderben rannte dieser Dummkopf. Interessante Übersetzung. Oder? Ohne es zu wissen, lief er in eine tödliche Falle. Sie hatte ihn gefangen wie ein Vogel im Netz. Kleine Nebenbemerkung. Wie gesagt, uns geht es jetzt nicht hier Mann, Frau, Frau, Mann. Frauen sind die Bösen, Männer sind die Bösen. Es geht einfach hier um Menschen. Ja? Uns geht hier um Versuchung und es geht hier um den ersten Schritt. Wer hat das geschrieben? Salomo. Salomo war der Sohn von? Bingo. Von David. Und da kommen wir zum David. David wurde nachlässig. Er war ein Mann Gottes. Durch und durch. Und er wurde nachlässig. Er fing an, sich zu sonnen in seinem Wohlstand, in seiner Gemütlichkeit. Er stand nachmittags erst auf. Er ging auf die Dachterrasse seines Palastes, um wie durch Zufall runter in den Garten zu schauen, wo zufällig die schöne Bathseba ein Bad nahm. Erster Blick, zweiter Blick. Begegneten sie sich mit ihren Blicken? Vermutlich, kann sein. Auf alle Fälle wird uns diese Geschichte genannt. Und eine Zeit später landen sie zusammen ins Bett, im Bett. Sie wird schwanger. Und eine Tragödie nach der anderen ergibt sich daraus. Salomo schreibt Sprüche 7. Nebenbei bemerkt, hat er auch mit diesem Problem, mit diesen Versuchungen zu kämpfen. Vers 22, er rannte in sein eigenes Verderben, der Dummkopf. Es hat so viel nach sich gezogen. Aber es begann mit dem Auge. Es begann mit was ganz Harmlosen. Es beginnt mit der Hand. Es beginnt vielleicht mit dem Finger auf der Maus. Dieses Thema, und das, da komme ich mit in diese Reise wieder zurück, dieses Thema, es geht hier nicht darum, jetzt hier eine Abhandlung zu machen über Ehebruch, über Scheidung, über Wiederverheiratung. Es geht darum, einfach zu zeigen, hier gibt es einen langen Weg. Und jeder von uns befindet sich irgendwo auf diesem Weg, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist. Ich möchte jetzt mal ganz ketzerisch sagen, es kann sein, du bist verheiratet, ihr lebt eine wunderbar glückliche Ehe, aber in 5 Jahren seid ihr schon eine weitere Reise vorwärts gegangen und irgendwo ist vielleicht jetzt schon der Wurm drin. Und das ist der Punkt. Du bist vielleicht Single, du sagst, hey, mir geht es gut. Aber irgendwo bist du auf einer Reise und Jesus versucht klarzumachen, Leute, es geht nicht darum, hier jetzt irgendwie eine theologische Abhandlung zu machen. Es geht darum, überprüfe dein Herz, wo stehst du, überprüfe dein Auge, dein Herz, wo befindest du dich? Und das kannst ganz alleine nur du sagen vor Gott. Das ist der ganze springende Punkt. Moral und Liebe. Moral beschreibt das Ausleben von Werten. Und die Werte hat Jesus hier gegeben. Und die Gefahr hier ist auch wieder, dass wir gesetzlich werden. Die Gefahr ist aber auch, dass wir gleichgültig werden. Ist doch egal. Also Konservatismus oder Relativismus. Es gibt nur eine Antwort bei diesem ganzen Thema und die lautet Liebe. Nehmen wir mal das Beispiel Beziehung. Wenn du jemanden liebst, willst du ihn nicht verletzen und willst ihn nicht hintergehen. Und wenn du jemanden wirklich liebst, dann willst du, dass Verhärtung verschwindet. Dann willst du, dass Zerbrochenes wieder geheilt wird. Und dann willst du, dass du wieder formbar wirst. Wenn wirklich Liebe da ist, egal an welchem Punkt das ist, und wenn die Ehe meinetwegen schon dermaßen kaputt ist, dann hast du die Hoffnung und den Glauben, dass das wieder zum Leben erweckt werden kann. Genauso wie wir das hier im ganz Praktischen gesehen haben, dass Gott Tote auferwecken kann, dass Gott es möglich machen kann. Aber es geht nur mit Gott. Auch da, Bergpredigt. Die Hauptlektion der Bergpredigt ist, Jesus setzt sich hin und lehrt seine Jünger. Und Jesus machte deutlich, ich bin gekommen, um euch in der Situation zu helfen. Bei Begierde ist es genauso. Wenn es nur um die Befriedigung deiner Triebe geht, hast du keine Liebe und das ist keine Grundlage für Beziehung. Könnte man jetzt zum Beispiel auch was zu sagen, vielleicht sagst du, oh, ich kriege meine Triebe nicht in den Griff, ich brauche unbedingt einen Partner. Funktioniert nicht. Erst muss dieser andere Weg passieren. Und schaut mal, das ist das, was Jesus ein paar Kapitel später sagt. Und deshalb ist Jesus das Zentrum von all dem, was wir hier tun, was wir sagen, was wir predigen, was wir leben. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Und was das auch immer ist, du bist auf der Reise und nur du weißt, wenn du einfach mal innehältst, was belastet dich? Wo stehst du? Was macht dir Kummer? Und das ist das, was Jesus versucht deutlich zu machen. Lebe nicht in der Gesetzlichkeit oder vielleicht auch mit dem Finger auf andere zu zeigen. Oh, guck mal, wie die da rumlaufen. Sondern es geht um dich und es geht um mich. Und ich komme jetzt mit dieser Mühsal, mit der Belastung. Und ich komme zu Jesus, und weil ich innerlich halt eben nicht ruhig bin und ich möchte Ruhe finden. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das gilt in allen Beziehungen. Nächste Woche geht es um Konflikte miteinander, wo Bitterkeit da ist. Auch da ist so viel Aufgewühltes. Heute geht es um moralische Dinge. Das sind alles Kernthemen, die Jesus anspricht. Und Jesus möchte aufmerksam machen darauf und sagte, hey, hier ist die Lösung. Bei mir findet ihr Ruhe, weil ich bin die Ruhe. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Der bekannte britische Theologe Frederick Bruce hat mal gesagt, Jesus wurde auch versucht, genau wie wir. Aber er gab sich dieser Sünde nicht hin. Er war in der Lage, Frauen nicht als Objekte der Begierde zu sehen, was nichts mit Liebe zu tun hat. Sein Verlangen wurde durch die mächtige Kraft einer reinen Liebe vertrieben, zu der jede Frau eine Tochter, eine Schwester oder ein heiliges gegenüber zärtlichen Respekts war. Und jetzt sagst du vielleicht, aber ich bin nicht Jesus. Und Jesus, weißt du was? Jesus sagt dir, oder ich sag dir doch, in gewisser Weise ist es so. Bist du Jesus? Wenn du Jesus im Herzen hast, dann suchst du die Identität in ihm. Und dann suchst du seine Nähe. Dann suchst du seine Erlösung. Du suchst seinen Geist. Du suchst seine Kraft. Christus in mir. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Und bei ihm werde ich recharged, wieder neu hergestellt. Da passiert nämlich dann das, was hier in Römer 12, Vers 2 steht. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jesus hat so den perfekten Plan für mein Leben. Und er sieht ja auch in mein Herz rein, er kennt meine Schwächen. Er weiß, wo ich anecke, wo ich nicht weiter weiß. Er weiß aber auch, und deshalb ist Gott Mensch geworden, um uns zu erlösen. Er weiß, dass wir es nicht alleine schaffen. Und darum ermutigt er mich, komm zu mir. Bei mir ist Vergebung, bei mir ist Wiederherstellung. Bei mir ist zurück auf los. Ja? Wenn ich bei dieser Reise schon angefangen habe und bin schon 10 Kilometer gelaufen und ich schaue zurück, wow, das ist irgendwo die falsche Richtung. Ich komme immer wieder zurück auf los, zurück an den Anfang. Und komm zu Jesus. Und hier bekomme ich Vergebung. Hier bekomme ich Wiederherstellung. Und er erneuert mich. Und jetzt durch diesen Rhythmus, den ich jetzt einschlage, immer wieder zurück zu ihm, passiert etwas zunehmend. Passiert etwas in meiner Identität, in meinem Wert. Wir haben vorhin gehört, das Gesetz hat er in unser Herz hineingelegt. Wir reagieren nämlich nicht gleichförmig wie die Welt, sondern wir lassen uns erneuern durch die Erneuerung unseres Sinnes. Wir lassen uns beschenken mit seiner Liebe. So, und hier bekommst du jetzt die Energie, meinetwegen für eine Ehe, als Ehemann, als Ehefrau, wieder investieren in die Beziehung, die vielleicht komplett kaputt ist. Hier bekommst du die Energie als Single in dieser Welt und du sagst, ich pack das einfach nicht. Die Kraft von Gott, so zu leben, wie er es möchte, und deine Sinne werden sozusagen umgeformt. Sinn steht hier für Bewusstsein und für Unterbewusstsein. Es geht bis in die Traumwelt hinein. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Gott will uns nicht platt machen. Und so wird oft auch die Bibel als Gebote, als Gesetzeskatalog genommen. Die Bibel will mich nur einschränken. Schaut mal, was hier steht. Gottes Wille ist das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Es ist super, es ist gut. Glaubst du das? Also wenn ich euch anschaue, da habe ich den Eindruck, ihr glaubt es nicht. Es ist so. Preist den Herrn. Und das ist das, wo Jesus uns zeigt in dieser Bergpredigt. Du wirst zunehmend frei und abschließend Hebräer Kapitel 10, Vers 16. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich habe euch vorhin von David erzählt und die meisten von euch kennen diese Geschichte. David war am Boden zerstört. Er war schon so weit, er ist die Reise gegangen und jeder fragt sich, Mensch, wie kann das sein? David, bist du bescheuert? Was machst du da? Er hat sogar noch jemanden über die Klinge springen lassen bei dieser ganzen Geschichte. Und er sagt, das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Wenn die Reise weit genug ist. Ich hab euch vor ein paar Wochen erzählt von einem bekannten Pastor in Deutschland, der eine Affäre mit einer verheirateten Worship-Leiterin angefangen hat. Und jeder fragt sich, ey, das geht doch gar nicht. Wie ist das möglich? Der predigt da vorne, Sonntag für Sonntag. Wie ist das möglich? Es ist dann möglich, wenn die Reise schon so weit gegangen ist, dass es oft kein Weg mehr ist. Der Weg zurück wird immer ein bisschen schwerer. Und deswegen ist das was Prophylaktisches. Egal, wo du dich befindest, egal, wo wir stehen, an welcher Stelle, das sagt Jesus, Achtung, nicht einfach dieses Ding, sondern es fängt schon vorher an. Und jetzt komm zu mir. Und lass dich segnen. Mach es wie David. Und du bekommst Vergebung, du bekommst Wiederherstellung. Und wir wollen jetzt gleich, wenn wir jetzt noch beten, wollen wir gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Abendmahl, das hat Jesus gesagt, wenn ihr zusammenkommt, feiert dieses Mahl. Abendmahl ist nicht für Leute, die keine Sünde mehr haben, die vollkommen sind. Dann wäre der Saal nämlich leer und keiner von uns dürfte an diesem Abendmahl teilnehmen. Das Mahl, was Jesus gegeben hat, ist für Menschen, die genau das, was ich gerade hier gelesen habe, mit diesen Versen hier, mit Hebräer 10, 16, die das erfahren haben, ich darf jederzeit, jetzt im Moment, ich darf zu Jesus kommen, ich darf wieder neu die Vergebung, die Gnade in Anspruch nehmen. Es ist nicht aus mir heraus und deshalb, Jesus, brauche ich dich. Deshalb sage ich nicht, ich habe mich mal 6-Jähriger bekehrt und das war es dann, jetzt muss ich selbst kämpfen, sondern das bedeutet, die Leute gehen übrigens nicht raus, weil ihnen die Predigt nicht gefällt, sondern weil sie das Abendmahl gleich austeilen. Ich hoffe es wenigstens. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und jetzt darfst du dich wieder neu aufmachen. Jesus hat uns diese Elemente gegeben, dass wir das schmecken können, aufnehmen können, dieses Brot essen, dass das zeigt, ich bin für dich gekommen, komm zu mir wieder ganz neu. Ich nehme diesen Kelch oder auch diesen kleinen Becher mit diesem Saft, der das Blut Jesu symbolisiert. Und Jesus sagt, ich stelle dich her. Ich stelle dich wieder neu her, ich vergebe dir und bei mir ist Hoffnung, bei mir ist Rettung, bei mir ist Wiederherstellung. Und da beginnt es mit dem Auge, mit der Hand und mit all dem. Und Gott sei Dank müssen wir die Hand nicht abhacken, sondern wir können wieder zu Jesus kommen, wieder aus der Vergebung leben und wieder in der Gnade stehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, was so viel Kraft hat. Und ich bin so froh, dass erschließt sich bei mir im Moment auch wieder so viel, wenn ich diese Bergpredigt sehe, dass es nicht ein neuer Gesetzeskatalog ist oder ein Grundgesetz oder sonst was, sondern diese ganze Bergpredigt, wie auch dieses heiße Thema, was wir heute haben, wo man tatsächlich viele, viele Stunden drüber sprechen könnte und wo sicherlich auch nicht alle Fragen beantwortet sind, aber wo bei diesem heißen Thema, wo oft so viel Kälte drin ist, wir jetzt im Moment zu dir kommen können. Jeder einzelne von uns. Zu dir kommen können und Vergebung empfangen können. Wir kommen zu dir. Du siehst, was jeder mit sich rumschleppt, was die Belastung ist, was die Mühe ist, was die Unruhe ist. Vielleicht ist es auch ein ganz anderes Thema, aber egal, was das ist, Herr, wir kommen zu dir, Jesus. Und bei dir finden wir Ruhe. Und bei dir finde ich die Kraft, die Wiederherstellung, dass ich das Joch wieder aufnehmen kann, was du mir gibst. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Jesus, ich will von dir lernen. Du bist den Weg vorgegangen. Und du gibst mir deine Kraft, deinen Geist für für mein Leben, für meine Umstände. Und mein Wunsch ist, dass wir alle Ruhe finden für unsere Seelen. Lass uns Jesus mit dem nächsten Lied anbeten und uns einfach einstellen auf das Abendmahl. Während wir das Lied singen, werden die Elemente verteilt. Halte sie einfach fest. Wir werden das gleich gemeinsam nehmen. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann lass das einfach an dir vorbeigehen, weil das wäre sonst ein religiöses Ding. Religion wollen wir aber nicht, irgend so ein religiöser Akt, sondern es geht um Beziehung. Und vielleicht hast du diesen Schritt nie getan. Du kannst jetzt einfach sagen, Jesus, komm in mein Leben. Nimm mich an, vergib mir, stell mich wieder her. Komm in mein Leben. Und dann kannst du dieses Mal nehmen als ein Zeichen, dass Jesus in dein Leben kommt.